Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Heute dreht sich alles um das Grundstück, das Baugrundstück. Tendenziell werden im Moment mehr Bestandsimmobilien verkauft, dennoch gibt es genügend immer noch, die bauen Mehrfamilienhäuser, Reihenhäuser oder auch Eigenheime. An dieser Stelle bitte der wirklich wichtige Tipp von mir, wenn du ein Eigenheim planst, mach es doch so, dass du eine zweite Wohneinheit mit einplanst. Eine Einliegerwohnung. Die kann ganz klein sein, da reichen 20 Quadratmeter. Was ist die Eigenschaft? Du brauchst ein kleines Bad, du brauchst Küchenanschlüsse und ein Zimmer. Wenn du das machst, hast du zwei Wohneinheiten. Dann hast du vielleicht später mal bei den Sanierungen hast du schlicht und ergreifend mehr Zuschüsse, weil du eben mehr Wohneinheiten hast. Das kann dir helfen, auch dein Eigenheim abzubezahlen. Es kann dir später mal helfen, wenn du Pflege brauchst oder wenn du ein Au-pair brauchst. Also es geht immer. Normalerweise wird es immer genehmigt, so eine kleine Wohnung. Man kann das immer verargumentieren, eben wegen zukünftiger Pflege oder Au-pair. Oder man holt die Oma oder sonst irgendwas her. Manchmal braucht man noch einen Stellplatz mit dazu. Aber wenn es irgendwie geht, bitte schau, dass du das machst mit der Einliegerwohnung. Ja, was versteht man denn überhaupt unter Bauland? Bauland sind einfach Grundstücke, die rechtlich für die Bebauung mit Gebäuden vorgesehen sind. Es gibt es den sogenannten Flächennutzungsplan. Den hat jede Kommune und der ist auch öffentlich zugänglich. Und wenn du da drauf klickst, dann siehst du viele Farben. Grün heißt Grünland, logischerweise weiß ist Gemeindebedarf. Und alles, was so rot angepinselt ist, ist Bauland oder potenzielles Bauland. Das heißt, das gibt noch keinen Aufschluss darüber, ob das wirklich Bauland ist. Es ist eine Absichtserklärung der Kommune. Das weist auf eine gewisse städtebauliche Entwicklung hin, aber es kann dauern, bis die tatsächlich eintrifft. Also tatsächlich bei uns. Wir in unserer Stadt, wir haben hier im Flächennutzungsplan Gebiete, die sind rot angemalt und das seit 35 Jahren. Also nur mal so. Diese Grundstücke sind natürlich billiger und günstiger als echtes Bauland, teurer als reines Ackerland, weil ja doch eine gewisse Chance besteht auf eine Umwandlung. Und da ist es auch so, wenn jetzt zum Beispiel die Kommune eigene Flächen in dem Gebiet hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es umgewandelt wird, als wenn es irgendwo anders wäre, weil das Eigeninteresse dann einfach da ist. Also wichtig, Flächennutzungsplan heißt nicht, dass diese Gegend, wo du dir das Grundstück rausgesucht hast, dass das dann wirklich alles Bauland ist. Da musst du dich erkundigen bei der Stadt. Es geht auch um die Erschließung dann zum Beispiel. Dann gibt es oft Bebauungspläne. Da legt eine Gemeinde fest, wie das Grundstück bebaut werden darf. Es muss nicht einen Bebauungsplan drüber liegen. Es gibt auch das sogenannte Bauen nach dem Paragraph 34. Da muss es sich einfach nach, also Paragraph 34 vom Baugesetzbuch, das heißt, es muss sich nach Art und Nutzung einfügen. Die Größe, die Bauweise, es muss natürlich die Erschließung gesichert sein. Es muss einfach reinpassen. Was nicht vorgeschrieben ist beim Paragraph 34, ist die Anzahl der Wohneinheiten. Und das finde ich einen Riesenvorteil, weil du da natürlich schon das Grundstück optimieren kannst, wenn du genügend Platz für Stellflächen hast, für Autostellplätze. Beim Bebauungsplan wiederum, da gibt es den sogenannten einfachen und den normalen Bebauungsplan, da ist es schon ein bisschen differenzierter alles. Also da wird dann schon genau geguckt, was darfst du genau drauf bauen. Das ist ja die Grundlage, ist das Baugesetzbuch und die Baunutzungsverordnung. Da ist auch alles abgebildet mit Farben und Symbolen und Linien, sodass du genau sehen kannst, okay gut, welche Bäume muss oder darf ich pflanzen, wo ist die Baugrenze und so weiter. Es gibt immer einen Plan und einen Text dazu. Also immer Plan, mit den ganzen Symbolen und dann eben noch einen extrigen Text und zusätzlich die Begründung. Also wir haben drei Unterlagen praktisch für einen Bebauungsplan, den du einsehen kannst. Wer den Bebauungsplan macht, das sind immer die Kommunen. Da werden natürlich die Bürger beteiligt, da wird aber auch der Naturschutz beteiligt und verschiedene andere. Wird dann auch geprüft von den höheren Verwaltungsbehörden und dann eben auch genehmigt. Und dann ist er eben irgendwann ist er rechtskräftig. Und an den Bebauungsplan, da musst du dich dran halten. Manchmal steht da genau drin, ist es jetzt reines Wohngebiet, ist es ein Mischgebiet, ist ein Gewerbe mit dabei und wo sind die Grünflächen und so weiter. Und ich persönlich mag den Paragraph 34 lieber, weil er natürlich die mehr Freiheiten erlaubt, das ist ganz klar. Aber wenn ein Bebauungsplan drauf ist, dann heißt es nicht, dass der unbedingt schlecht ist, weil es ist echt so, in der Sekunde, wo er dann rechtskräftig ist, dafür sind ja schon ein paar Jahre vergangen, ja? Diese ganze Planung. Und dann fängt schon wieder an mit den ganzen Ausnahmen. Also ich glaube, wir haben so ganz junge Bebauungspläne bei uns, die sind 2 Jahre alt und dann kommt man schon mit den ersten Ausnahmen daher. Und das ist dann auch wichtig, wenn du das liest, was alles erlaubt ist, schau dir bitte an, von wann ist denn dieser Bebauungsplan, wann ist der aus den 60er Jahren, kannst davon ausgehen, dass viel davon Makulatur ist, dann fahr bitte in der Gegend rum und schau dir an, wie schauen die Häuser aus, wie schaut die Einfriedung aus, das ist ja da meistens alles drinnen geklärt, wenn es heißt, es ist nur ein Holzlattenzaun erlaubt und du siehst aber da Mauern und Plastikzäune und was weiß ich, dann musst du dich auch nicht daran halten. Ja? Das macht in der Regel dann der Architekt, der deinen Bauplan, dein Haus plant und der schaut, was ist alles erlaubt, wo gibt es schon Ausnahmen und so weiter. Also auch beim Bebauungsplan ist es nicht zwingend so, dass es so bebaut werden muss, wie es da drinnen steht. Ja, was ist denn wichtig? Wichtig ist, dass das Grundstück erschlossen ist. Wann ist es erschlossen? Wenn es an alle Infrastrukturen angeschlossen ist, die für die Bebauung und für die Nutzung erforderlich sind. Sprich, du kaufst dir ein Hinterliegergrundstück, dann musst du dafür sorgen, dass du das Durchfahrtsrecht, das Wege- und das Leitungsrecht von dem Nachbarn hast, von dem Vorderlieger. Hast du das nicht, ist es ein Helikoptergrundstück. Ich meine, dann kriegst du auch keine Baugenehmigung. Ist ganz klar. Also wichtig darauf achten, wenn es denn ein Hinterliegergrundstück ist, wenn du siehst, die Zufahrt, da geht jetzt kein Weg direkt hin, sondern geht über Nachbargrundstück, das muss eindeutig geregelt sein. Es muss eine gewisse Breite haben, wenn es zum Beispiel auf einer Seite, also wegen der Feuerwehr geht es da in erster Linie, wenn es auf einer Seite eine Mauer hat, oder auf zwei Seiten der Mauer oder es ist ganz frei, dann ist es ein Riesenunterschied. Ja? Dann hast du Wege zwischen 3 Meter und 3,50 Meter Breite. Also es muss für die Feuerwehr auf jeden Fall auch zugänglich sein. Die müssen dahinter fahren können. Und wie gesagt, nicht nur Wege, sondern auch Leitungsrecht. Weil es muss, das Stromnetz muss hingeführt werden, es muss Wasser, Abwasser, der Kanal und natürlich die ganzen Telekommunikationsleitungen und dann auch die öffentliche Straße mit den Beleuchtungen. Dann, wenn das alles da ist, dann ist das Grundstück offiziell voll erschlossen. Und das ist aber immer nur bis zur Grundstücksgrenze. Achtung! Und das heißt jetzt nochmal beim Thema Hinterlieger, auch das, was vorne durchgeht bei dem Nachbarn, das musst du bezahlen, weil es kein öffentlicher Weg ist. Ja, also merke, die Erschließung ist dann, wenn der Anschluss an der Grundstücksgrenze vom öffentlichen Weg, von der öffentlichen Straße da ist. Den Rest musst alles du organisieren und beauftragen. Ja, dann... Du kennst den Ausdruck des Bodenrichtwertes, der wird alle 2 Jahre wird der festgestellt und zwar orientiert sich der an den Verkäufen der letzten 2 Jahre. Wird immer gemacht vom Gutachterausschuss und wenn du da reingehst, bei den meisten Bundesländern ist es kostenlos, gibt es verschiedene, zum Beispiel jetzt in Bayern ist es im Bayern-Atlas drin. Da gehst du rauf, Bodenrichtwert, gibst die Adresse ein und dann hast du dort einen Wert stehen. Und du siehst, dass es nicht nur dieses Grundstück ist, für das du dich interessierst, sondern ein ganzes Gebiet. Das heißt aber auch im Klartext, das ist der Durchschnittswert von diesen Grundstücken innerhalb dieses Gebietes. Und deswegen ist der Verkehrswert nicht identisch mit dem Bodenwert. Das ist wichtig zu wissen, wenn es kann höher sein, der Verkehrswert, oder er kann niedriger sein. Ist es direkt an der Straße, an einer befahrenen Straße, dann ist der Verkehrswert niedriger. Ist es jetzt so, dass das einfach super schön gelegen ist und absolut viereckig und ganz toll, dann ist er unter Umständen höher, der Bodenrichtwert. Ist es ein sehr großes Grundstück, sagen wir mal 1000 Quadratmeter, dann bezahlst du auch nicht für jeden Quadratmeter den vollen Bodenrichtwert. Ist es ein kleines Grundstück und du hast viel Gebäude draufstehen, sagen wir mal, du hast ein Grundstück mit 400 Quadratmeter und du hast aber dann da ein Mehrfamilienhaus draufstehen mit ebenfalls 400 Quadratmeter Wohnfläche, dann ist es viel wertvoller und es erhöht den Bodenrichtwert und den Verkehrswert, als wie jetzt ein normales Grundstück oder eben ein übergroßes Grundstück. Also das ist ganz wichtig, das musst du wissen. Ist immer nach oben und unten gibt es eben da Abschläge. Es gibt auch die teilerschlossenen Grundstücke. Das ist vielleicht zum Beispiel eine Straße da und die Beleuchtung ist schon da. Also das gibt es genauso, aber zum Beispiel die Telekommunikation liegt da nicht dort. Ja. Dann gibt es natürlich auch einen Abschlag. Der Bodenrichtwert bezieht sich immer und ausschließlich auf das voll erschlossene Grundstück. Wichtig ist auch wirklich für dich, dass du darauf achtest, was können alles für Überraschungen bei dem Grundstück auftreten. Da ist das Allerwichtigste, dass du dir die Bodenbeschaffenheit bescheinigen lässt. Also entweder du schaust im Baulastenverzeichnis, du fragst nach bei dir am Landratsamt, im Altlastenkataster, so heißt es, war hier schon mal irgendwas, war hier mal eine chemische Fabrik, war hier mal eine Müllhalde, bla bla bla, was weiß ich. Es gibt immer so Hinweise drauf, wenn es eine Straße ist, die Ziegeleistraße heißt, dann kannst du davon ausgehen, dass es unter Umständen belastetes Grundstück ist, belasteter Boden ist. Aber auch jetzt zum Beispiel, du verliebst dich in ein Grundstück, das an der Römerstraße liegt. Ah, dann kommt halt dann das Landratsamt und mit den Archäologen und dann graben die da. Kann unter Umständen auch unangenehm sein, wenn die was finden und dann verzögert sich das ganze Bauen um ein paar Jahre. Also da auch da bitte ein bisschen aufpassen, wie es da ist mit dem Boden. Wichtig ist auch, du hast ein Grundstück und es ist super toll, wunderbar und es ist eigentlich ein Wald. Ja? Da stehen riesige Bäume drauf. Boah, und da ist es auch die Frage, gibt es denn hier eine Baumschutzverordnung? Darfst du die Bäume überhaupt fällen? Gerade wenn es jetzt alte Laubbäume sind, eine alte Eiche, eine alte Linde. Oft ist es so, dass es dann als Vorgabe gibt, diese muss erhalten werden. Also das ist jetzt zum Beispiel nicht der Fall bei Fichten oder anderen so Nadelbäumen. Das ist in der Regel unproblematisch. Aber wenn es eben wertvoller Baumbestand ist, dann muss dieser erhalten werden. Manchmal gibt es auch die Möglichkeit, dass es heißt, okay, man kann eine Ersatzpflanzung machen. Aber du kannst dir vorstellen, wenn du so eine wunderschöne alte Buche hast, bis deine Ersatzpflanzungen so weit sind wie deine Buche jetzt, mein Gott, da vergehen 30, 40 Jahre. Ja. Also auch ganz wichtig. Je mehr du dich mit dem Grundstück beschäftigst, auch mit den Grenzen, mit den Abstandsflächen, du musst dich erkundigen, wenn es Nachbarbebauungen gibt. Früher hat man das manchmal so gemacht, die Nachbarn, die haben dann nah rangebaut ans Grundstück, du hast ja normalerweise diese Mindestabstandsflächen und dann hat der vormalige Eigentümer zum Beispiel eine sogenannte Abstandsflächenübernahme übernommen. Das heißt nichts anderes, der andere baut, also sagen wir, du hast 3 Meter Mindestabstand, dein Nachbar baut aber bis 1 Meter ran, der jetzige Eigentümer oder der Vater des Eigentümers oder wer immer, hat gesagt, okay, gut, das erlaube ich dir und ich stehe dafür gerade, dass diese zwei fehlenden Metern bei mir, bei meiner Abstandsbleche dann hinzukommen. Das wurde früher öfter gemacht, weil es große Grundstücke waren. Mittlerweile ist man dazu übergegangen, dass man die Grundstücke aufteilt, weil ich meine, das teuerste beim Bauen ist immer noch das Grundstück, zumindest bei uns in Bayern, in den meisten Gegenden. Und es reichen auch 500 Quadratmeter für ein Einfamilienhaus. Das muss man ganz ehrlich sagen, es reichen ja 400 Quadratmeter. Wenn natürlich jetzt auf diesen 400 Quadratmetern schon mal 5 Meter Fläche verloren gehen, weil du eine Abstandsflächenübernahme hast, dann ist das bitter. Dann musst du schauen, ob du da überhaupt noch ein gescheites Haus drauf kriegst, ja? Oder so ein kleines, dünnes Würstchen. Also wichtig, auch da wieder Baulastenverzeichnis. Ansonsten steht es nicht immer im Grundbuch, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich glaube, nee, das steht nicht im Grundbuch. Da muss man sich erkundigen beim Landratsamt und vielleicht auch bei der Baubehörde. Ich meine, du siehst es ja. Du gehst hin und siehst, ist jetzt der Nachbar nah am Zaun oder nicht. Und dann hast du was, wo du einfach mal nachfragen kannst. Also, ganz wichtig. Die Belastung vom Boden haben wir gesagt, ja, die chemische Belastung, das kann richtig teuer werden. Also richtig, richtig, richtig teuer. Wichtig ist auch, wenn es eine Hinterliegerbebauung ist, dass das ganz glasklar geklärt ist und im Grundbuch abgesichert ist. Du lässt dich auf nichts anderes ein. Vorher kaufst du nicht. Punkt. Wichtig ist auch, wenn du dir ein Grundstück raussuchst und du bist jetzt zum Beispiel in einem Gebiet, wo es einen historischen Ortskern hat, Ensembleschutz oder gewisse Bauvorschriften. Es gibt die sogenannte ISEC, das ist so das Entwicklungskonzept von Kommunen, die haben auch bestimmte Vorgaben. Du darfst dann nur so und solche Fensterläden haben und so viel Dachneigung und welche Dachziegel und so weiter. Also diese Entwicklung von den Ortskernen, diese Innenstadtentwicklung, die muss man eben auch beachten, wenn diese rechtskräftig ist. Also wenn du ein Grundstück kaufen möchtest, wird dir der Gang zum Bauamt nicht erspart bleiben. Und je besser du vorbereitet bist, desto besser ist es. Du kannst alles brauchen, aber keine unangenehmen Überraschungen. Wichtig ist auch, schau nach, ist es in der HAKU 100, also beim Hochwasser zum Beispiel. Ist da irgendwas? Musst du da auf was achten? Gibt es irgendwas? Ist es zu nah am Wald? Also du musst wirklich dich ganz genau erkundigen und dann kannst du anfangen. Dann holst du dir einen Architekten, der macht die Bauzeichnungen, der macht die statischen Berechnungen, Brandschutznachweise, macht die Entwässerung, Energieeffizienz und so weiter. Dann gibst du deinen Bauantrag ab und ja, wenn alles gut geht, kannst du nach 3 Monaten anfangen. In diesem Sinne, viel Spaß und noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.